Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 23. Juni 2020. Hier Stand jetzt auf meinsportpodcast.de und das sind die Themen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und dafür sind wir heute früh wieder ganz früh aufgestanden, um euch um 7.07 Uhr mit dem ersten Sportpodcast des Tages begrüßen zu können. Wir, das sind mein Kollege Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Und mein Kollege, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft. Guten Morgen, Andreas Wurm.
Guten Morgen, Malte, und guten Morgen in die Runde. Noch schaust du, Malte, ein kleines bisschen zerknirscht aus. Dabei bist du doch immer so ein Frühsportler, hab ich gedacht.
Ja, hast du gedacht. Der Sport beschränkt sich auf den kleinen Marsch vom Schlafzimmer übers Bad in die Küche, zur Kaffeemaschine und dann ins Homeoffice. Ne? Mhm. Ah, das ist auch hier natürlich in meinen heiligen Hallen. Das ist auch schon eine ganze Strecke, die man da absolvieren muss.
Dein Schrittzähler ist heute Morgen schon zur Höchstleistung aufgelaufen.
Der ist schon quasi explodiert.
Na, wunderbar. Aber ich meine, wir können es ja ruhig sagen, wir haben versucht, jetzt irgendwie so ein kleines bisschen etwas Leichtigkeit in unseren Start zu bringen, weil wir ansonsten, na, sagen wir mal so, also draußen scheint die Sonne, aber wir lassen jetzt erstmal graue Wolken aufziehen.
Ja, es ist sehr schwere Kost, was wir heute anzubieten haben, thematisch, weil Klimawandel und Viruspandemie, um einfach nur mal zwei Stichworte reinzuschmeißen. Wir haben uns nämlich durch eine Analyse einer Non-Profit-Organisation gearbeitet, die ein ziemlich rabenschwarzes Bild von der olympischen Zukunft, aber letztlich generell vom Leben auf unserem Planeten malt, das uns dringend zum Umdenken bringen sollte.
Ja, und wir lassen von unseren Tennisexperten von Chip und Charge vom Podcast über die offenbare Corona-verseuchte Adria-Tour und die Auswirkungen auf das Welttennis so ein kleines bisschen aufklären.
Außerdem haben wir wie immer unsere Rubriken Top und Flop, Geburtstagskind und auch ein bisschen Sportgeschichte für euch, blicken auf die sportlichen Termine des heutigen Tages voraus und haben Stand jetzt zumindest für Freunde des Beachvolleyballs am Ende auch noch ein bisschen positive Nachrichten.
Top-Thema.
Und damit zu unserem ersten Thema. Die Zahlen sind alarmierend und angsteinflößend, möchte man sagen. Vor allem dann, wenn man Kinder hat. In 19 verschiedenen Städten wurden bisher Olympische Winterspiele ausgetragen. Das ist soweit so harmlos. Aber jetzt kommt es. Von diesen 19 Städten sollen im Jahr 2050 10 Städte nicht mehr in der Lage sein, noch einmal Wettkämpfe auf Schnee und Eis auszutragen.
Aber hier geht's nicht jetzt um wirtschaftliche Gründe, also weil die Städte vielleicht einfach nicht mehr genug Geld hätten, Olympische Spiele zu stemmen, sondern es geht um klimatische Gründe. Das schreibt der Autor David Goldblatt in einer Analyse für die Rapid Transition Alliance. Das ist eine Non-Profit-Organisation, ein Zusammenschluss von Forschern und Aktivisten, die eine schnellere Antwort auf den Klimawandel fordern.
Ja, und diese schnelle Antwort auf den Klimawandel ist bitter nötig, wenn man sich die Zahlen und auch die Fakten genauer anguckt, die Goldblatt zusammengetragen hat. Die Durchschnittstemperatur überall auf der Welt, so heißt es in seiner Analyse, steigen immer weiter. Gut, das haben wir schon mal gehört, aber eben auch in den bergigen Regionen, in denen Wintersport nun einmal stattfindet. Und dort fällt als Konsequenz aus der Erderwärmung immer weniger und vor allem auch viel seltener Schnee als früher. Und selbst wenn Schnee fallen sollte, dann schmilzt er umso schneller wieder weg.
Wir erinnern uns ja alle noch an die letzten und vorletzten Olympischen Spiele, vor allem an die Spiele von Sochi 2014. Das war jetzt ja sowieso nicht direkt ein Wintersportort, aber an den weit entfernten Austragungsorten der Alpinwettkämpfe und der nordischen Skisportarten damals, da litten viele Wettbewerbe unter ziemlich großem Schneemangel. Und der wenige Schnee, der da verfügbar war, der war letztlich so schwer, so matschig, so nass, dass er ja für Bedingungen sorgte, die den Athletinnen und Athleten sehr viel Kopfzerbrechen machten und eben auch ja für völlig ungleiche Bedingungen dann am Ende gesorgt hatten. Und das hatte natürlich Folgen für die Medaillenvergabe. Das kritisiert Goldblatt auch in seiner Analyse. Und niedrige Startnummern, die hätten sehr viele Vorteile dabei gehabt, weil die auf dem noch trockeneren Schnee hätten fahren können.
Ja, und daher fordert er und damit die Rapid Transition Alliance von der Politik, aber auch vom IOC schnelleren und besseren Klimaschutz. Die bisherigen Maßnahmen des IOC gehen ihm in diesem Fall einfach nicht weit genug.
Das IOC hat ja bereits entschieden, dass ab 2030 alle Wintersportorte, die sich für Olympische Spiele, Winterspiele bewerben, klimapositiv sein müssten. Goldblatt mahnte aber jetzt noch viel weitreichendere und noch radikalere Maßnahmen an. So sollen ab 2030 seiner Meinung nach alle Wettkämpfe oder auch Skitouren abgesagt werden, die nicht klimaneutral durchgeführt würden. Und er würde generell sowieso alle nationalen Verbände erstmal von Olympia ausschließen, wenn sie in ihren Bemühungen für Klimaneutralität keine nennenswerten Fortschritte bis dahin gemacht hätten.
Naja, und dass das höchste Eisenbahn wird, unterstreicht die Analyse mit angsteinflößenden Zahlen, muss man sagen. Nehme die Erderwärmung im gleichen Tempo wie bisher immer weiter zu, wären 2080 sogar nur noch 6 der bisher 19 Olympiagastgeber in der Lage, noch einmal Wettkämpfe durchzuführen. Also es ist da auch höchste Zeit zu handeln.
Stand jetzt aktuell.
Und gestern haben wir hier drüber berichtet, nämlich über den ersten Corona-Fall bei der Adria Tour im Tennis. Grigor Dimitrov, der hatte ja bekannt gegeben, dass er positiv auf Covid-19 getestet worden ist und er ist mittlerweile nicht mehr der einzige infizierte Spieler bei dieser höchst umstrittenen Turnierserie der Adria Tour.
Ja genau, denn Stand jetzt ist auch Dimitrovs letzter Gegner beim Turnier im kroatischen Zadar Borna Gorić positiv getestet worden. Ob er sich jetzt bei Dimitrov angesteckt hat oder nicht, das wissen wir natürlich nicht, aber der Verdacht liegt natürlich zumindest nah, denn mit Social Distancing haben die Spieler und die Verantwortlichen bei dieser Turnierserie ja nicht so sonderlich viel am Hut gehabt, haben es nicht so genau genommen, Zuschauer waren auf den Rängen zugelassen und die wilden Disco-Party-Bilder der ausgelassen singenden und tanzenden und sich umarmenden Spieler hatten ja sowieso schon für große Diskussionen gesorgt.
Und diskutiert haben diese ersten Corona-Fälle bei der Adria Tour auch unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert bei Chip and Charge, dem Tennis-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Sie schätzen den Fall Dimitrov ein.
Das ist eine katastrophale Nachricht. Erstens für die Adria Tour, zweitens für alle Spieler, die da auch mit da involviert waren und vielleicht sogar fürs Welttennis. Dieser Test, dieser positive Test könnte das Tennis so ein bisschen zurückwerfen.
Man sieht ihn auf Fotos aus diesen Tagen in enger Umgebung von allen Topspielern, die dort beteiligt waren, also alle Aktivitäten, die neben und auf dem Court gelaufen sind. Und es war dann so, dass Dimitrov bei seinem Match gegen Borna Coric schon angeschlagen wirkte, auch nicht ganz bei sich während des Matches. Und es gibt eine Szene, wo er dann am Ende mit Coric dann auch die Faust gibt am Netz, wo er so aussieht, wie wir alle aussehen, wenn wir merken, upsi, da ist aber gerade was im Anmarsch. Und Dimitrov ist dann offensichtlich nach Hause, hat sich testen lassen, positiv auf Covid. Und nachdem es ja schon relativ viel Kritik am ersten Stopp der Adria Tour in Belgrad gab, wo eben anscheinend auf Social Distancing nicht so geachtet wurde, wie wir es im Moment alle gewöhnt sind, war die Kritik schon groß, nachdem eben damals auch zusammen dann abends gefeiert wurde. Und zack, beim zweiten Stopp passiert es dann, dass einer der Spieler positiv getestet ist, also im Endeffekt eine Katastrophe für die Veranstalter und unter Umständen auch fürs Tennis.
1-4 hatte Dimitrov gegen Borna Coric verloren, hatte dann hinterher den beiden, also Coric, weder Coric noch dem Schiedsrichter die Hand gegeben, sondern nur per Fistbump dann sich bedankt. Und da sah schon so aus, als ob irgendwas nicht mit ihm in Ordnung sei. Er musste danach dann aufgeben und konnte nicht weiterspielen und ist dann, wie gesagt, positiv auf Covid-19 getestet worden. Und es gab sehr viele Diskussionen, gerade um diese Adria-Tour. Letzte Woche mit Zuschauern, alles eng gepackt, die Disco-Bilder etc. Sie fallen den Beteiligten und den Verantwortlichen jetzt ganz, ganz, ganz derbe auf die Füße. Und das sieht einfach jetzt ganz schlecht aus. Es ist eine ganz, ganz katastrophale Nachricht.
Djokovic hat es dann ja gerechtfertigt, dass die Situation in Serbien nun mal eine andere sei. Da gab es eine ziemlich schnelle und radikale Öffnung und trotzdem war es in der letzten Woche schon so gewesen, dass ein Basketballspieler, der Zeit mit den Spielern verbracht hatte, schon positiv getestet wurde. Und dann kann es natürlich nicht komplett überraschen, wenn es hier einen der Spieler erwischt. Nur ist das Ding jetzt eben, wir sehen Fotos von der Adria-Tour, wo Dimitrov wirklich innerhalb von, weiß ich, 30 Zentimetern von Alexander Zverev steht. Coric ist nicht weit weg, Djokovic ist nicht weit weg, Cilic steht dort, Rublev, im Endeffekt alle Spitzenspieler, immer in nächster Umgebung von Dimitrov. Also mal gucken, A, natürlich, was das jetzt für die Beteiligten bedeutet, B, wie es mit dieser Adria-Tour weitergeht, das Finale in Kroatien ist schon gestoppt worden, und C, was das dann jetzt eben für die Bemühungen des Tennis bedeutet, zurückzukommen.
Das wird Stand jetzt ein ziemlicher Rückschlag sein, denn Philipp hat das gesagt. Kolc steht auf einigen Fotos in unmittelbarer Nähe von Dimitrov, Alexander Zverev, ebenso genau wie alle weiteren Spitzenspieler und Initiator Novak Djokovic. Der hat ja immer wieder erklärt, dass er sich nicht auf Covid-19 testen lassen wollen würde, weil er keinerlei Symptome habe.
Tja, und da muss man jetzt auch kein großer Hellseher sein, um zu prophezeien, dass Borna Coric dann wohl nicht der letzte positive Fall gewesen sein wird. Alexander Zverev, der hat aber zumindest schon mal mitgeteilt, dass Stand jetzt er und sein Team negativ getestet worden sind.
Wobei man bei Alexander Zverev ja auch noch dazu sagen muss, der hat selbst auch schon in einem Insta-Live-Chat gesagt, ja, also ich glaube, ich hatte das schon. Möglicherweise ist er sowieso Covid-19-neutral, vielleicht hat das ja bei ihm schon geklappt. Aber trotzdem sind so diese positiven Tests ein herber Rückschlag für das Welttennis auf dem Weg zurück zu einem geregelten Spielbetrieb und mehr zur Adria Tour, den US Open unter Corona-Einfluss und den Auswirkungen der Pandemie auf das Welttennis. Das hört ihr natürlich auch in der neuen Ausgabe von Chip und Charge, dem Tennis-Podcast auf meinsportpodcast.de, überall, wo es Podcasts gibt, außer bei Spotify. Also, Stand jetzt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top. Und Flop.
Und unser Top des Tages heißt heute Sat.1. In den 90er Jahren war das die Anlaufstation für TV-Fußball im Free-TV. Bundesliga- und Europacup-Spiele, die liefen da hoch und runter. Und Anfang der 2000er, da mischte der Sender auch nach dem Verlust der Bundesliga-Rechte lange in der Champions League mit. Doch seitdem lief dort gefühlt nichts mehr wirklich von Belang und Relevanz. Tickspiele mit Z-Promis vielleicht, aber auf jeden Fall kein wichtiger Sport. Das ändert sich jetzt ab der Rechteperiode 2021-22, denn dann darf Sat.1 pro Saison 9 Spiele der Fußball-Bundesliga live im Free-TV zeigen. Also, liebe Fußballfans, ihr habt noch etwa 12 Monate Zeit, den Sender wieder in euren Kanallisten zu suchen und nach vorne zu holen.
Und für unseren Flop des Tages müssen wir leider nochmal zu unserem Thema Corona zurückkehren, denn nicht nur im Tennis, sondern auch im US-Baseball, in der Major League, sieht es mit der Zukunft Stand jetzt alles andere als rosig aus. Darüber, ob und wie es da weitergeht, wird ja schon seit Wochen zwischen Liga und den Spielergewerkschaften heftig gestritten, diskutiert. Der Spielbetrieb steht da eh und je schon auf der Kippe, denn die Liga will eine Saison mit 60 Spielen austragen. Die Spielergewerkschaft will aber 70 Spiele, um die Gehaltseinbußen ihrer Spieler doch irgendwie in Grenzen zu halten. Möglicherweise werden aber weder 70 noch 60 MLB-Spiele ausgetragen, denn 40 positive Corona-Tests bei Spielern und Mitarbeitern der Franchises lassen großen Zweifel daran, ob überhaupt in diesem Jahr nochmal gespielt wird.
Geburtstagskind des Tages.
54 Jahre wird er heute alt. Wir gratulieren dem besten deutschen Kugelstoßer der 1990er Jahre ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute, Sven-Oliver Buder.
Buder war ein Athlet, der mit dem Alter immer besser wurde. Klar, er hatte viele Jahre regelmäßig in der erweiterten Weltspitze mitmischen können, aber seine größten sportlichen Erfolge feierte erst mit 30 Jahren. Da wurde er Vize-Weltmeister und Hallen-Europameister.
Und das alles unter der Anleitung seines Coaches Miroslav Jasinski. Der Coach ist der Kopf und ich bin der Körper, so hatte Buda mal die für ihn so wichtige Zusammenarbeit charakterisiert. Buda war während seiner ganzen Karriere Anhänger der gleitenden, quasi klassischen Kugelstoßtechnik, denn für die Drehstoßtechnik, die Mitte der 90er immer stärker aufkam, vor allem bei den Amis, war er nach eigener Aussage viel zu unbeweglich.
Ja, und das hat er auch schon in den Jugendzeiten gemerkt, beziehungsweise man hat es ihm anmerken lassen, denn eigentlich hatte Buda immer Diskuswerfer werden wollen, doch sein Jugendtrainer meinte nur, Junge, du bist viel zu steif, stoß mal lieber die Kugel.
Das war sicherlich nicht der schlechteste Rat, wie die Erfolge von Buda beweisen. In der Karriere nach der Karriere war Buda dann kurze Zeit Geschäftsführer eines Basketball-Zweitligisten, nahm als Grinder beim United Internet Team Germany im Segeln am America's Cup teil und arbeitet heute für eine große Textilfirma. Happy Birthday, Sven-Oliver Buda.
Heute in der Sportgeschichte.
Der Franzose Baron Bien de Coubertin hat schon als Jugendlicher einen großen Traum geträumt. Und den setzte er heute, am 23. Juni, 1894, also vor exakt 126 Jahren, dann auch in die Tat um.
De Coubertin hatte sich nämlich in den Kopf gesetzt, die antike Idee der Olympischen Spiele neu zu beleben. Er wollte Menschen unterschiedlichster Kulturen und Nationen zusammenführen, damit sie sich friedlich und sportlich miteinander messen konnten. Damit wollte er zur Völkerverständigung beitragen und auch die Toleranz unter den einzelnen Nationen fördern.
Und dass der Sport dafür das geeignete Mittel war, davon war de Coubertin überzeugt. Bei seiner Arbeit als Pädagoge hat er schließlich regelmäßig gesehen, welche erzieherischen und sozialen Wirkungen der Sport haben kann. Und er setzte alle Hebel in Bewegung, um seine Idee dann auch umzusetzen.
Auf einem internationalen Sportkongress in Paris 1894 fiel dann letztlich der Entschluss. 1896 werden wir in Athen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit veranstalten. Und dazu wurde dann das IOC gegründet, dem de Coubertin als Generalsekretär auch vorsaß.
Aus de Coubertins olympischer Idee wurde eine Erfolgsgeschichte und binnen weniger Jahrzehnte ein Milliardengeschäft mit positiven Aspekten, aber vor allem auch zahlreichen negativen Auswüchsen, die das IOC immer wieder in das Zentrum heftiger und zum großen Teil auch berechtigter Kritik bringt. Denn mit dem IOC von de Coubertin hatte das heutige IOC unter Thomas Bach wohl nur das Gründungsdatum, den 23. Juni 1894, gemeinsam.
Stand jetzt aktuell.
Wie Sportler in vielen anderen Sportarten auch, so überlegen auch die Beachvolleyballerinnen und Volleyballer derzeit fieberhaft, wie sie möglichst schnell wieder in den Sand kommen können. Und sie haben auch den Weg dahin gefunden, nämlich den Road to Timmendorfer Strand.
So nennt sich die Qualifikationsserie zur deutschen Meisterschaft. 4 Stops in Düsseldorf, 2 in Hamburg und dann steigt das Finale Anfang September am Timmendorfer Strand. Los geht's für die Frauen 17. bis 19. Juli in Düsseldorf. Eine Woche später steigen dann auch die Männer mit ein.
Und toll für die Fans, dass Sport 1 den Road to Timmendorfer Strand im TV und per Livestream begleiten wird. Und ob dann auch Zuschauer Anfang September in Timmendorf dabei sein können, das steht hier natürlich stand jetzt noch nicht fest, aber Pläne dafür hat der DVV zumindest in der Hinterhand und ja schon mal angemeldet bei den Behörden.
Die Stars der Szene sind auf jeden Fall voller Vorfreude. Olympiasiegerin Laura Ludwig strahlte, mit oder ohne Zuschauer, das ist immer ein Highlight. Auch die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler können es kaum abwarten. Sie sagten, ich freue mich, dass uns trotz der Fülle an Corona-Herausforderungen ein tolle Beachvolleyball-Sommer geboten wird. Das gibt Anlass, positiv in die Zukunft zu schauen.
Und das machen wir auch. Wir schauen auf einen Sporttag mit hoffentlich weiteren positiven Nachrichten jetzt voraus.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Handballfans in der Republik blicken heute erwartungsvoll in Richtung HBL. Dort wird heute Nachmittag auf einer Präsidiumssitzung darüber entschieden, wann die HBL wieder starten kann. Die meisten Vereine würden wohl gerne im Oktober schon wieder zurückkehren. Ganz einfach, weil da die Hoffnung größer ist, dass man dann auch mit Zuschauern spielen kann. Aber viel länger als bis Oktober dürfen viele Vereine auch gar nicht warten.
Der wichtigste Satz dazu kommt nämlich von Ligapräsident Uwe Schwenker, der sagt, eines ist klar, je länger der Shutdown für uns dauert, desto größer ist die Gefahr, dass uns die Luft ausgeht. Das trifft sicher nicht nur auf die Handball-Bundesliga zu, sondern betrifft ganz viele Bereiche der Gesellschaft, aber Handballvereine natürlich im Speziellen, deren finanzielle Ausstattung ist ja nicht so groß wie in der Bundesliga der Fußballer. Es wird also gerade an einem Konzept gearbeitet, um zurückzukehren, mit Zuschauern vielleicht sogar spielen zu können. Denn die Haupteinnahmequelle der Vereine sind eben die Ticketverkäufe. Von einer 50% Lösung in den Hallen ist aktuell die Rede. Das ist immer noch nicht rentabel, aber es hilft doch ein bisschen. Es federt so das größte Problem erstmal ab.
Wenn es dann also im Oktober wieder losgehen sollte, dann aber richtig, denn die Zeit drängt und der Spielplan ist größer als in den Vorjahren, denn wegen des Saisonabbruchs hat es ja keinen Absteiger geben können. Die HBL spielt daher in der neuen Saison mit 20 statt wie bisher mit 18 Vereinen, also einiges an Spielen mehr, die da unterzukriegen sind, und der Januar fällt für die HBL dank zweier EM-Qualifikationsspielen und der Weltmeisterschaft in Ägypten komplett flach. Der ist für die Nationalmannschaft natürlich dann auch geblockt. Und wenn dann das DHB-Team im März 2021 doch noch das Ticket für Olympia lösen sollte, dann ist auch der Sommer so gut wie verplant.
Wenig Zeit also insgesamt für die HBL und ihren Spielplan, dem Vorschlag von Doppelspieltagen. Um dieses Problem vielleicht ein bisschen in den Griff zu kriegen, steht der Ligaboss jedoch relativ skeptisch gegenüber. Dies wäre seiner Ansicht nach, wie er sagt, Zitat, flächendeckend organisatorisch nicht umsetzbar. Wir sind also mal gespannt, was sich die Liga da für Lösungen überlegen wird.
Beim BBL-Finalturnier geht es heute mit dem Rückspiel des ersten Halbfinals weiter. Ratiopharm Ulm gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Das erste Spiel endete ja historisch mit 71-71. Das ist heute also ein echtes Finale um den Einzug ins Finale. Der Gegner dort wird unter Alba Berlin und den EWE Baskets aus Oldenburg ausgespielt.
Und Fußball wird natürlich heute auch wieder gespielt. In der dritten Liga steht der 35. Spieltag an. Außerdem kicken La Liga in Spanien, die Serie A und die englische Premier League. Und das war's Stand jetzt von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid. Und das machen wir natürlich dann auch morgen am Mittwoch wieder.
Habt einen schönen, einen sonnigen Dienstag. Geht vielleicht mal laufen, paddeln oder fahrt eine Runde Rad oder macht gar nichts davon. Und abonniert auf jeden Fall Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten und ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auch auf eure Gedanken und gerne auch ein paar Anregungen. Und sagt's auch gerne weiter. Klickt uns Stand jetzt an und natürlich auch meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt im Speziellen. Danke für euer Interesse und bis morgen. Gruß und Kuss wie immer von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, und jetzt noch ein Käffchen.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.